Ja, kommen wir zur Predigt. Die Tageszeitungen sind voll mit der Russland-Krise, Russland-Ukraine-Krise, Krieg in Europa. Wer hätte sich das vorgestellt, noch vor kurzer Zeit, nach Jahren des Friedens in Europa, sehen wir mit Angst und Schrecken Bombenangriffe, Flüchtlingsströme und jetzt auch Flüchtlinge, die hier ankommen. Gespräche mit ihnen zeigen die Not, der Schmerz, den die Menschen erleben. Ich habe heute einen Text ausgewählt, wo es um die Endzeit geht, wo Jesus Christus um die Zeit kurz vor seiner Wiederkunft spricht. Und es ist immer wichtig, auch den Kontext zu beachten, wo solche Texte stehen, was geschieht vorher oder auch nachher. Diese Endzeitrede, das ist interessant, kommt in allen Synoptikern vor, also in Markus, Lukas und in Matthäus. Grundsätzlich werden da die genau gleichen Aussagen gemacht, teilweise mit anderen Worten beschrieben oder gewisse Ergänzungen oder einige Teile werden auch weggelassen, weil sie verschiedene Dinge auch betonen möchten, dem jeweiligen Evangelium entsprechend. Wir finden also diesen Text, den wir vorhin gehört haben, in den Evangelien Matthäus, Lukas und im Markus-Evangelium. Jesus Christus steht mit den Jüngern auf dem Ölberg. Der Ölberg, ein Berg, also eigentlich eine Bergkette, östlich von Jerusalem. Und von diesem Berg aus sieht man schön das Tempelgebäude in Jerusalem. Und die Jünger sagen, Herr, sieh an, dieses wunderbare Werk. Aber Jesus Christus steigt da nicht so auf diese Begeisterung mit ein, sondern er sagt, ich sage euch, da wird kein Stein auf dem anderen bleiben. Er spricht von der Zerstörung dieses Tempels. Ja, komplette Zerstörung. Kein Stein auf dem anderen wird da bleiben. Der Tempel wird dem Erdboden gleichgemacht. Doch die Jünger verstehen das nicht. Sie wissen, Jesus Christus ist eben der Christus. Er ist der erwartete Messias. Sie warten darauf, dass jetzt das Reich kommt, das Friedensreich unter dem Messias. Aber nein, Jesus sagt, der Tempel wird zerstört werden. Und sie fragen, ja, wann wird denn das passieren? Na, hier habt ihr ein Bild davon, wie man eben schön auf diesen Tempelberg sieht. Und sie fragen, ja, wann wird das sein und was sind denn die Zeichen, damit wir wissen, wann das passieren wird? Im Matthäusevangelium, ich habe den Text aus dem Matthäusevangelium hier abgedruckt, hier wird auch deutlich, dass die Jünger fragen, ja, wann wirst denn du dein Reich bauen? Wann wirst du dich als Messias offenbaren? Wann wirst du als Messias, als König über Israel herrschen? Die zwei Fragen also, wann ist der Zeitpunkt und was sind die Zeichen? Woran können wir erkennen, dass du dann kommen wirst? Woran können wir erkennen, dass der Tempel zerstört werden wird? Und Jesus Christus gibt in diesem Text Antworten auf diese Fragen. In Matthäus 24, 36 haben wir nicht im Lukas-Evangelium, da gibt Jesus Christus die Antwort, wann das geschehen wird. Und er sagt, jenen Tag und jene Stunde kennt niemand. Jesus Christus sagte nicht, 70 nach Christus, im August, da wird der Tempel zerstört werden, von den Römern. Nein, er sagt, nur Gott weiß, wann das sein wird. Nur Gott weiß, wann meine Ankunft sein wird. Niemand sonst weiß es. Aber er lässt die Jünger nicht einfach da alleine. Nein, er sagt, ich sage euch, was vorher passieren wird. Ich sage euch die Zeichen, die passieren werden, damit ihr wisst, meine Ankunft ist nahe. Und im Text Lukas 21, Vers 20, da haben wir gehört, wie eben Jerusalem eingekreist wird von verschiedenen Heeren, dass dann bald die Zerstörung Jerusalems sein wird. Und er sagt, dann flieht aus der Stadt. Und interessant ist, wie die Christen damals, 70 nach Christus, im März hat die Belagerung Jerusalems begonnen, die Christen sind aus der Stadt geflohen. Sie haben hier die Erfüllung gesehen. Jesus Christus sagte, wenn ihr das seht, dass verschiedene Heere die Stadt umzingeln werden, dann verlasst die Stadt, weil die Zerstörung nahe sein wird. Und die Christen hörten darauf und sie haben die Stadt verlassen. Und im ganzen Abschnitt 21, den wir gehört haben, in dieser Endzeitrede oder Ölbergrede, die Ölbergrede geht noch weiter, aber hier haben wir vor allem die Dinge gehört, wo es eben darum geht, was für Zeichen kommen werden vor der Ankunft Jesu Christi. Und wir haben verschiedene Dinge gehört. Wir haben von Verführung gehört, Kriegen gehört, Erdbeben gehört, Hungersnöten gehört, Seuchen, Zeichen am Himmel, große Ratlosigkeit der Menschen, die dann hier auf der Welt leben. Ja, Angst und Furcht wird sein. Und heute in der Predigt geht es mir nicht darum, diese Zeichen durchzusprechen, sondern es geht mir darum, Jesus Christus hat uns diese Zeichen gegeben und uns Aufträge gegeben. Er hat gesagt, tut etwas, wenn ihr diese Zeichen seht. Als erstes, erschreckt nicht. Wir sollen nicht erschrecken, wenn wir diese Zeichen sehen. Hier im Kontext des Verses ist nur der Krieg erwähnt, aber das bezieht sich auch auf den Rest, der kommt. Wenn ihr aber von den Kriegen und Unruhen hört, Unruhen, das sind vor allem politische Unruhen gemeint. Also Unordnung im Staat. Nicht mehr der Präsident hat das zu sagen, nein, das ganze Volk rebelliert. Unruhen und Kriegen werden sein. Aber wenn ihr das hört, dann erschreckt nicht. Im Medizinischen, da gibt es ja diesen Schockzustand, und ich bin ja kein Mediziner, aber ich habe gelesen, dieser Schockzustand ist lebensbedrohlich. Eigentlich eine gute Reaktion des Körpers, den Gott so eingebaut hat, dass der Körper oder die Durchblutung sich nur noch auf die zentralen Dinge fokussiert, die lebensnotwendig sind. Aber der Körper funktioniert nicht mehr, wie er eigentlich funktionieren sollte. All die kleinen Gefäße werden nicht mehr durchblutet und dadurch wird eben dieser Schockzustand lebensgefährlich. Und genauso ist es auch im Glauben. Wenn Angst und Schrecken herrscht, dann ist das gefährlich für unseren Glauben, weil wir nicht mehr richtig funktionieren. Steffi hat das vorhin bei der Einleitung gesagt, wir legen dann den Fokus auf die Angst, auf den Schrecken, das, was uns Angst macht. Und es wird irrelevant, wie es der Gemeinde geht, wie es meinem Glauben geht, ja, wie es meinem Nächsten geht. Und davon warnt Jesus Christus, erschreckt nicht, nicht, dass wir in einen Schockzustand fallen. Früher in der Teenie, da haben wir manchmal Tomb Raider gespielt und ich weiß nicht, ob ihr das Spiel kennt. Man musste da durch Dschungel, durch Höhlen gehen, bestimmte Rätsel lösen und manchmal, wenn man bestimmte Steine irgendwo hingeschoben hat, dann geschah ein Ereignis. Und als wir da als Teenie zusammengekommen sind, 5 bis 8 Personen, da haben wir so einen Stein umhergerückt in diesem Spiel und aus dem Busch sprangen 2 Wölfe. Und ein Teenie, also ein Mädel, hat dann voller Panik hinausgeschrien. Derjenige, der gerade am Spielen war, wir haben uns jeweils abgewechselt, dem ist der Controller aus der Hand gefallen, weil er sich so erschrocken hat. Er konnte nicht mehr darauf reagieren. Es gab dann einen zweiten Versuch und dann wussten wir genau, was passieren wird. Und genau das macht Jesus Christus hier auch. Er bereitet uns darauf vor, was passieren wird, damit wir uns gar nicht mehr erschrecken müssen. Weil wir wissen, wir sind in der Endzeit. Und da passieren gewisse Dinge. Manche, die glauben ja auch, alles wird besser in der Welt. Irgendwann wird hier quasi das Reich Christi sein, weil sich immer alles zum Besten entwickelt. Aber Jesus Christus warnt hier, nein, vor seiner Ankunft, da wird eine Katastrophe auf der Welt sein. Da wird Angst und Bange auf der Welt sein. Es muss zuvor geschehen, sagt Jesus Christus. Es führt kein Weg daran vorbei. Was gibt uns Mut darin? Gott hat alles in seinen Händen. Er führt das Weltgeschehen. Karl Barth, ein Theologe, der sagte mal, es wird regiert nicht nur in Moskau oder in Washington oder in Peking, sondern es wird regiert, und zwar hier auf Erden, aber ganz von oben, vom Himmel her. Gott sitzt im Regiment. Und das gilt auch heute. Gott regiert über das Weltgeschehen. Da müssen wir nicht in Angst verfallen. Entschuldigung. Weil Gott über allem steht. Die aktuelle Situation bringt uns Angst entgegen. Putin hat gefühlt die ganze Zukunft der Welt in der Hand. Wird es einen Weltkrieg geben, ja oder nein? Wir müssen uns bewusst sein, nicht Putin sitzt auf dem Thron der Welt, sondern Gott. Gott hat es in seinen Händen und das beruhigt. Und das gilt auf alle anderen Dinge, nicht nur hier im Kontext dieses Verses, wo es eben um Krieg und Unruhen, politische Unruhen geht. Nein, auch da, wo es um Verfolgung geht, auch da, wo es um Hungersnot geht. Gott sitzt auf dem Weltthron. Er regiert. Und so komme ich zum nächsten Punkt. Bleib treu. Wir sehen, wie Jesus Christus seinen Jünger wartend, bevor er wiederkommen wird, da werden verschiedene falsche Messiasse aufstehen. Und wir sehen in der Kirchengeschichte, wie zwischen Jesus Christus Himmelfahrt und der Zerstörung des Tempels in Jerusalem 4 bis 5 falsche Messiasse aufgetreten sind. Sie haben das Volk zusammengebracht, sie haben Frieden versprochen, aber sie haben nur Blut und Zerstörung gebracht. Diese Aufstände, die sie dann auch anführten gegen die Römer, wurden blutig niedergeschlagen. Und ganz anders wird es mit dem Friedensreich Jesu Christi sein, wenn er kommen wird. Schauen wir die ganze Kirchengeschichte an. In jedem Jahrhundert haben wir verschiedene falsche Messiasse, die aufgetreten sind, die immer wieder behauptet haben, hier, ich bin der Messias, ich bringe das Friedensreich. Und das Friedensreich lässt weiter auf sich warten. Und es ist logisch, wenn wir diese Katastrophen anschauen, die noch geschehen werden. Blicken wir auf die 2 Jahre Corona zurück. Die Menschen sind ratlos. Sie wissen nicht, wie kommen wir wieder aus dieser Krise hinaus. Für viele wünschen sich irgendwo eine rettende Hand, dass alles wieder so wird wie vorher. Und in diesem Abschnitt im Lukas-Evangelium hören wir von Hungersnöten, Kriegen, Verfolgungen. Ja, am Himmel werden die Himmelskräfte werden auseinanderfallen. Angst und Bange. Und das ist logisch, dass da Menschen nach jemandem suchen, der den Frieden wiederbringen wird. Es werden verschiedene falsche Messiasse auftreten. Und darum ist es wichtig, den biblischen Jesus Christus zu kennen. Da müssen wir uns damit beschäftigen, wie wird denn Jesus Christus wiederkommen? Und Jesus gibt in diesem Abschnitt eine Antwort darauf. In Vers 27 heißt es, und dann werden sie den Menschensohn kommen sehen auf einer Wolke mit großer Macht und Herrlichkeit. Auf einer Wolke wird der Messias erscheinen. Das hat bis jetzt kein Messias hinbekommen, eben von diesen falschen Messiasen. Er wird mit großer Macht und Herrlichkeit kommen, göttliche Eigenschaften haben. Hatte bis jetzt auch keiner Messias, der sich selbst als Messias herausgerufen hat. Und interessant hier finde ich, er sagt, sie werden den Menschensohn kommen sehen. Wer sind diese Menschen? Betrachten wir den Kontext, dann sehen wir, dass es die Weltbevölkerung ist. Also nicht nur irgendwelche Auserwählte werden ihn sehen. Nein, die Weltbevölkerung wird ihn sehen. Die Weltbevölkerung hat Angst und Bange von dem, was passieren wird. Die große Ratlosigkeit. Und sie werden den Messias auf der Wolke kommen sehen, in großer Kraft und Herrlichkeit. Und was bedeutet das für dich und mich heute? Wir erleben starke Angriffe auf die Bibel, wir erleben starke Angriffe auf das Evangelium, wir erleben starke Angriffe auf das biblische Bild Jesu Christi. Viele leugnen die Gottheit Jesu Christi. Es gibt viele Theologen, die leugnen, dass Jesus Christus von einer Jungfrau, von der Jungfrau Maria geboren wurde. Und damit leugnen sie das biblische Bild Jesus Christus. Und manchmal wird behauptet, das sind Detailfragen. Ja, konzentrieren wir uns darauf, was uns eint. Ob Jungfrau oder nicht, ist doch nicht schlimm. Aber das stimmt nicht. Die Bibel lehrt uns alles Notwendige. Das, was wir wissen müssen, gehen wir nicht darüber hinaus und streichen wir auch nichts davon. Wenn wir anfangen, darüber hinauszugehen, wenn wir anfangen, gewisse Dinge zu streichen, dann öffnen wir Türen und Toren für solche Irrlehrer. Weil wir dann nicht mehr wissen, ja, was sind denn die Kennzeichen des richtigen Messias? Wie soll er kommen? Die biblische Lehre zeigt uns das Fundament. Gehen wir keinen Schritt davon rechts oder links davon weg. Wir sollen also Jesus Christus treu bleiben. Ihn nicht verraten, nicht auf Irrlehren zu hören, auch wenn sie sich gut anhören, auch wenn sie vielleicht Frieden, Freude predigen. Bleiben wir bei dem, was Jesus Christus in der Bibel uns offenbart hat. Eine weitere Aufforderung in diesem Text: Richte dich auf. Angst und Schrecken auf der Welt. Und was ist die natürliche Reaktion? Sie treibt uns in Untätigkeit. Wir verkriechen uns, ja, wir wollen uns in Schutz bringen davor. Doch genau das sollen wir nicht. Wir sollen uns aufrichten. Wir sollen Haltung einnehmen. Wann sollen wir das tun? Entschuldigung, wenn wir sehen, dass diese Dinge anfangen zu beginnen. Es gibt eine Unsicherheit oder unterschiedliche Meinungen darin, wie genau die Endzeit ausgelegt werden soll. Es gibt Theologen, die sagen, wir stehen da schon voll drin, was da Jesus Christus in diesem Lukas-Evangelium sagt. Es gibt Theologen, die sagen, wir sind schon voll in dieser Endzeit, der sogenannten Trübsalzeit. Egal was du glaubst, betrachten wir, was in der Weltgeschichte, was im Weltgeschehen passiert. Wir sehen Kriege, wir sehen Hungersnöte. Und Jesus Christus fordert dazu auf, wenn ihr seht, dass diese Dinge anfangen zu geschehen, nicht wenn wir ganz sicher sind, dass wir jetzt in Vers 17 sind, nein, wenn wir den Anfang sehen, dann sollen wir darauf reagieren. Dann sollen wir uns erheben. Wir sollen uns aufrichten und nicht klein machen und untätig werden. Was möchte Jesus Christus uns damit sagen? Wir sollen weiter Gutes tun. Wir sollen dem folgen, was Jesus Christus von uns möchte. Das heißt, wir sollen einander ermutigen, ermahnen im Glauben, dass wir weiter im Glauben vorangehen. Dass wir einander dienen, ja, dass wir anderen dienen, die darunter leiden. Das sollen wir tun. damit nicht aufhören, wenn wir diese Dinge geschehen sehen. Nein, erst dann sollen wir, oder nicht erst dann, Entschuldigung, sondern dann, wenn wir diese Dinge sehen, dann richtet euch auf und tut weiter das, was ich euch gesagt habe. Wir sollen die Geschwister im Glauben stärken. Wir sollen zusammen weiter das tun, was Jesus Christus von uns möchte. Und weiter sagt Jesus Christus in diesem Vers 28, Kopf hoch, richte deinen Kopf empor. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du dir diese Verse gehört hast in der Textlesung. Es sind keine unbekannten Verse, du wirst diese Verse nicht auch schon mal gelesen haben. Krieg, politische Unruhen, Hungersnöte, die kommen werden. Ja, es steht fest, die werden kommen. Verfolgung, Christenverfolgung wird kommen. Ich weiß nicht, ob deine Reaktion Freude ist. Yes! Endlich Krieg. Endlich Hungersnot. Ich behaupte mal, nein. Wir reagieren nicht mit Freude, sondern mit Angst. Wir hören in diesem Text von Schmerz, diese Katastrophen, die kommen. Wir blicken in die Ukraine und sehen das Leid. Und wenn wir mit den Flüchtlingen sprechen, sehen wir das Leid. Doch der Text, Jesus Christus, fordert uns dazu auf, nicht darauf zu schauen. Das haben wir gesehen. Wir sollen den Kopf emporheben. Und warum sollen wir das tun? Weil unsere Erlösung naht. Wir wissen, all diese Dinge müssen geschehen, bevor Jesus Christus wiederkommen wird, bevor er sein Reich hier bauen wird, bevor Frieden auf der Erde herrschen wird. Darum sollen wir unseren Kopf, unsere Häupter erheben. Es gibt ja, ich nehme das Beispiel von der Frau, 9 Monate Schwangerschaft, kurz vor der Geburt, die Wehen beginnen. Und so eine Frau, die freut sich sehr wahrscheinlich nicht darauf, endlich kommen die Wehen, endlich kommen diese Schmerzen, diese unerträglichen Schmerzen. Aber sie schaut auf das, was kommen wird. Und die Bibel benutzt an vielen Stellen eben genau diese Schwangerschaft, diese Wehen, diese Geburt, die geschehen wird. Diese unerträglichen Schmerzen. Und wir Christen sollen auf das schauen, was kommen wird. Und nicht bei den Schmerzen stehen bleiben. Darum schauen wir in Zuversicht in die Zukunft, weil wir wissen, die Erlösung naht. Der Schmerz wird vorbei sein, Krieg wird vorbei sein. Ja, Jesus Christus wird unsere Tränen trösten. Blicken wir also mit voller Zuversicht auf die Ewigkeit. Erheben wir unsere Häupter und zeugen davon, was uns Mut macht, was uns Stärke gibt, trotz der Katastrophe, die um uns herum geschieht und geschehen wird.